hören, in anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Folge von In anderen Worten, der Podcast, der sich mit gesunder Arbeit beschäftigt. Und gesunde Arbeit sagen wir im Übrigen auch deswegen, weil ja betriebliches Gesundheitsmanagement sowieso ein furchtbares Wortungetüm ist. Heute ein neuer Gast und ich freue mich sehr darauf. Aber bevor ich Andreas Huber dann genauer vorstelle, zwei, drei kleine Worte. Dieser Podcast beschäftigt sich mit gesunder Arbeit. Hier sitzen Menschen, in dem Fall der Bastian und der Andreas, und wir reden auch genauso wie Menschen. Das bedeutet, wir sagen unsere eigene Meinung. Wir vertreten nicht zwangsläufig die Meinung von Unternehmen. Wir können es aber, denn wir haben eine berufliche Vita und die eint uns auch. Unser zentrales Thema ist, wir wollen dafür sorgen, gesunde Arbeit aus vielen verschiedenen Ecken zu beleuchten. Und dafür habe ich, glaube ich, heute einen echten High-Potential-Top-Kandidaten gefunden, um so einen kleinen Anlauf zu geben. Denn, Andreas, du bist der Geschäftsführer von Huber Human Capital. So. Und du bist Headhunter. Nicht nur, aber wir haben einen waschechten Headhunter hier. Wir sitzen hier schon seit 5 Minuten. Ich habe noch immer kein Jobangebot bekommen, Andreas. Was ist los?
Denk da mal drüber nach. Auch für mich gibt's Grenzen. Ja, aber Bastian, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ich auch in der MOVE-Sauna auch mal sein darf. Ich freue mich, wenn wir nachher noch einen kleinen Aufguss machen.
Machen wir, genau. Wir sitzen bei lauschigen 36 Grad hier. Es ist richtig warm, deswegen wir schwitzen nicht, weil wir Angst haben. Wir schwitzen, weil es heiß ist.
Oh, und es wird noch heißer.
Das stimmt.
Deshalb freue ich mich auf den Austausch. Ja, völlig richtig, Headhunter. Was man immer darunter verstehen mag, wir haben unsere eigene Definition. Wir sagen immer, wir sind eigentlich Brückenbauer-Netzwerker. Ja, und wir bauen Brücken zwischen Kandidat und Kunde oder zwischen Kandidat und Kandidat, zwischen Kunde, Kunde oder zwischen Menschen, wo wir einfach denken, ihr müsst mal miteinander reden. Ja, und da sind wir spezialisiert auf Healthcare und Digital Health und das machen wir mit sehr viel Leidenschaft, weil im Moment eine wahnsinns interessante Branche, man sagt ja, der vierte Kontratev ist die Gesundheit. Also alles steht im Fokus im Moment und es macht Spaß. Es geht nach vorne und es tut sich was und jede Krise hat seine Chance und das merken wir. Die Leute sagen auf einmal zu Dingen, wo sie immer gesagt haben, das wird nie und never funktionieren. Da geht, oh, das ging ja doch, aber wir hätten es nicht gemacht. Stichwort Homeoffice und solche Sachen, da werden wir gleich noch drüber reden. Ja. Wir hätten es nie gemacht, wenn wir nicht gezwungen. Also man wird manchmal auch zu seinem Glück gezwungen. Ja. Und ich glaube, dass wir ganz anders denken können, Gott sei Dank, jetzt durch diese Krise. Und deshalb sehe ich die Krise, so schrecklich sie ist, mit all ihren Auswirkungen als Riesenchance. Aber kurz zu uns, was machen wir? Wir bringen Leute zusammen und das kann sein im Headhunting, das kann sein, wo wir für ausländische Investoren eine gute Company suchen. Wir beraten Startups zu HR-Themen, zu Organigramm-Themen, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ganz interessant, wenn man so ein junges Startup sieht, 10 Leute, alle haben C-Level. Da ist C-Level. Dann frage ich mich, wie wollt ihr das denn skalieren? Was ist denn, wenn ihr mal 200 Mann habt, ihr dann 200 Mann auf ein C-Level? Also spannende Fragen und das machen wir unheimlich gerne mit sehr viel Leidenschaft und mit sehr viel Spaß.
Super, also klingt total spannend, auch um die Brücke direkt zu schlagen. Du hattest gesagt, Schwerpunkt Digital Health, auch Healthcare, Health Tech. Und die Themen, die du ansprichst, siehst du ja aus einer bestimmten Brille. Und das finde ich unglaublich spannend, um ehrlich zu sein. Nämlich zu sagen, okay, ich berate ja jetzt Startups, die in diesem Bereich, und das muss gar nicht nur betriebliche Prävention sein, das kann ja auch die normale Versorgung in Anführungsstrichen sein, sich eben entwickeln wollen. Und da hängen solche Themen wie kriege ich Top-Kandidaten, also kriege ich A-Player, A-Level-Player denn mit ans Board, mit in meine Company rein, gehören damit rein, aber eben auch genau Organigrammfragen und Konsorten. Mal eine Frage, wie kommst du zu der eigenen Firma? Also man macht ja nicht Abi, studiert und sagt, jetzt mache ich als allererstes mal eine Human Consulting auf.
Nee, war so ein bisschen wie bei dir, keiner wollte mich, dann musste ich ja Geld verdienen.
Genau.
Und dann musste ich ja was Eigenes machen.
Ich war im Shuffleboard zu schlecht, deswegen konnte ich nicht im Robinson arbeiten. So hat sich das ergeben, ja.
Nein, Spaß beiseite, 10 Jahre Strategieberater.
Okay.
Auch schon mit dem Themen Pharma, Healthcare, Life Sciences. Und dann ganz spannend, wirklich krass intrinsisch motiviert. Mitten in der Wirtschaftskrise 2009, um Weihnachten rum, saß ich mal wieder im Büro, anstatt bei meiner Familie zu sein. Ich glaube, es war der 23. Habe wieder Charts gekloppt und habe gesagt, irgendwie, was machst du hier eigentlich? Und habe dann gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, in einer idealen Welt, und das sage ich auch gerne meinen Kandidaten, worauf hättest du denn wirklich mal Bock jetzt? Ne? Sag mal, du könntest wirklich frei werden. Und da habe ich gemerkt, irgendwie diese Themen, die für den klassischen Unternehmensberater eigentlich immer so ein bisschen bäh sind, ne? So softe Themen, ne? So Motivation, Anreiz, warum macht ihr, ne, da sagt immer, interessiert mich nicht, ja. Die fand ich immer spannend. Ja, also wenn bei uns ein Recruiting Day war, habe ich immer die Hand gehoben, wo alle gesagt haben, bitte lass mich raus. Und ich habe gemerkt, dass es mich dahin zieht, dass ich das spannend finde und auch für essentiell. Also auch insbesondere für Strategiethemen, Implementierung, für den Erfolg des Unternehmens. Und dann habe ich gedacht, klar, kannst du da beraten, kannst du ins HR gehen. Und ich fand die Headhunter-Branche irgendwie immer spannend. Die hat was Mysteriöses, was Interessantes. Und ich habe selber als Kunde und als Kandidat gemerkt, dass es wirklich exzellente Headhunter gibt, aber auch sehr viele schlechte leider. Und frei nach Ferdinand Porsche, ich habe keinen guten Headhunter gesehen, der mir gefällt, habe ich ihn selber gebaut. So bin ich dann wirklich intrinsisch mitten in der Wirtschaftskrise Headhunter geworden, weil ich es einfach wollte. Mhm. Ja. Und das weißt du auch, wenn man das wirklich will, dann ist das ein Antrieb, dann schaffst du auch alle.
Das ist so. Also eine sinnbezogene Gründung, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja großes Trendthema, Purpose.
Ja.
Ja, wird hoch und runter diskutiert, wird übrigens auch hoch und runter interpretiert, muss ich immer wieder sagen. Ja, auch, also ist ja immer schwierig, wenn Worte so zu Mode werden. Ja, also New Normal, auch ein sehr schönes Trendwort. Und so entwickelt sich das weiter. Aber du bist ja neben deiner beruflichen Profession auch Mensch. Und ich weiß und höre, ihr habt ein kleines Bürohündchen.
So ist es.
Und das heißt Paulchen. Mein älterer Sohn heißt Paul, also das passt prima. Also so ein Hund im Büro, ne? Um mal ganz kurz off-topic zu werden, da gibt's ja sogar Studien zu.
Absolut.
So, also die machen Meetings ruhiger, die sorgen für eine bessere Stimmung. Und ich persönlich kann jetzt mal aus meiner medizinischen Grundausbildung sagen, dass das Beste, also eigentlich die beste Medizin für Menschen mit Herzerkrankungen und Konsorten, denn sie müssen raus und sie müssen laufen. Es geht nicht anders. Mhm. Was ist so der größte Effekt von so einem Bürohund?
Deutlich mehr, als wir je dachten.
Ja.
Das war so eine Idee, weil wir gesagt haben, also ursprünglich kam es, weil eine Mitarbeiterin den einfach hat und hat gesagt, ich kann den irgendwo hinbringen. So war der Ursprung. Wir haben uns also nie gedacht, wie wirkt das jetzt und was machen wir da Marketing der oder wie ist das für uns? Das war einfach ein praktischer Grund. Und dann ist es natürlich so, dass die neuen Mitarbeiter gleich so, oh, und toll und mega. Aber interessant. Genau. Und genau das ist es. Also wir merken es immer dann, wenn er nicht da ist. Ja, dann merken wir immer, oh Gott, dann ist es ja immer so, wenn du auf einmal dann merkst, so wie wichtig oder wie gern du es hast, wenn er nicht da ist, atmosphärisch und mal rausgehen und so. Also vermissen den dann auch alle. Und wir kriegen aber unheimlich viel von den Kunden. Also ich habe letzte Anfrage bekommen, liebes HAC-Team und Paulchen. Ja. Wir haben von einem Kandidaten eine riesen Box Leckerlis bekommen. Ja, also unheimlich viel wird das auch draußen wahrgenommen, hätte ich nie gedacht und super positiv konnotiert auch gleich. Aber so haben wir es nicht gemacht, so sollte es nicht sein, aber es wundert mich immer, wie stark es A gesehen wird und wie positiv und schön es konnotiert ist, sowohl bei der Akquise von neuen Mitarbeitern, aber auch bei Kunden halt tatsächlich.
Der Bürohund als Wellbeing-Faktor.
Total.
Um ehrlich zu sein.
Ja. Absolut, gar nicht mehr wegzudenken.
Thema Wellbeing, jetzt hast du ja eine Menge Unternehmen logischerweise auch, sagen wir mal, auf dem falschen Fuß schon mal gesehen. Denn sie würden sich ja nicht an dich wenden, wenn sie nicht sagen würden, ey, wir brauchen hier sofort eine Top-Besetzung und zwar schnell. Mhm. Oder wir brauchen eine Top-Besetzung, weil wir haben die und die Handlungsableitungen für uns erkannt. Es muss jetzt nicht sein, dass sie in der Schieflage sind, das ist klar, sondern es können ja auch hoch erfolgreiche Unternehmen sein, die Wachstum machen. Aber sie zeigen dir natürlich eine Ecke, die sie jetzt in ihrem klassischen Marketing nach außen nicht zeigen würden. Mhm. Nichtsdestotrotz, bei diesem Matching von Unternehmen und aber auch Kandidat, da geht es ja eigentlich auch manchmal, also so stelle ich mir das vor zumindest, geht es ja darum, dem Kandidaten ja auch das Unternehmen so ein bisschen vorzustellen, zu sagen so, hey, vergiss mal die Internetseite, ich war da, ich habe mit denen geredet, so und so sind die drauf. Mhm. Kommt da das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderlichkeit, gesunde Arbeit in der Begrifflichkeit tatsächlich vor oder ist das schon eher so, da gibt es bestimmte Mediatoren hin oder Trigger hin, die man eigentlich auf Gesundheit hin deuten würde.
Super spannend. Ich hole ein bisschen aus. Das ist genau unser Job. Und so verstehe ich meinen Job. Genau dem zu erklären, vergiss Homepage, vergiss alles, ich bin da mal durch die Flur, ich sag dir mal, wie die ticken. Und dann sagst du mir, wie du tickst, wenn ich ihn nicht schon kenne, und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Interessanterweise fragt nie jemand nach diesem Begriff. Haben die ein gutes Gesundheitsmanagement? Ach, nee, da fragt niemand. Aber am Ende des Tages wollen sie genau das. Und ich finde es manchmal schade, dass das nicht mehr von den Unternehmen als Differentiator gespielt wird. Ja, weil das sind schon extrem wichtige Differentiatoren. Und am Ende des Tages geht es ja darum, geht es um Wellbeing am Ende des Tages. Ja, ich will mich gut fühlen, ich will gerne hinkommen und so weiter und so fort. Das sind entscheidende Faktoren, die werden aber nicht gut benannt und die werden auch nicht gut marketingtechnisch auch aufgegriffen. Also man stellt zu sehr. Die Deutschen gucken gerne, ich mag zum Beispiel überhaupt nicht klassische Job Descriptions. Ja. Die sind immer generisch und die werden auch falsch benutzt, weil viele Recruiting-Abteilungen nehmen Job Description, nehmen den CV und legen das wie so eine Schablone da drauf. Ja. Und was sagen Job Descriptions auch? Wir bieten mittlerweile unseren Unternehmen an, dass wir einen kleinen Film drehen. Ja. Dass wir sagen, wir laufen hier bei euch durch. Oder wir drehen mal einen typischen Mitarbeiter, hält einfach sein Handycam und macht mal und das, ne, spulen mal ein bisschen schnell vor. Wie sieht so ein normaler Tag? Das finde ich cool. Das ist neue Welt, das ist spannend. Da habe ich eine Atmosphäre, die ich das wahrnehmen kann.
Attraction, ne? Oder ja. Und Aufmerksamkeit.
Genau. Aber am Ende des Tages, um zu deiner Frage zurückzukommen, es wird nie klar gefragt, es wird auch nie klar gesagt. Am Ende des Tages wird das insbesondere vom Kandidaten extrem angestrebt, weil Lifestyle ist das Buzzword. Wie kann ich meine Arbeit so in mein Leben integrieren, dass es Sinn macht, dass es Spaß macht? Und da ist ja Gesundheitsförderung ein ganz, ganz wichtiger Baustein für. Ja. Aber es ist was wir gerne ansprechen. Leider, das weißt du besser als ich, haben die Leute immer sowas wie Apfel auf dem Tisch und Fitnessstudio aber im Kopf. Ja. Aber dass es holistisch verstanden wird, das ist leider noch nicht so. Da seid ihr Gott sei Dank macht eine gute missionarische Arbeit. Das müssen wir alle noch mehr tun, weil das A und O ist. Also wir kriegen die Leute nicht mehr mit dem dicken Dienstwagen, das ist vorbei. Wir kriegen die Leute auch nicht mehr dafür, damit, dass sie Business Class fliegen können. Das war zu meiner Zeit noch toll. Heute kriegen wir Leute damit, dass sie einfach ein Leben führen können, was ein bisschen mehr auf sie persönlich zugeschnitten ist.
Ja, und was glaube ich auch, das kommt mehr und mehr so ein Stück weit Selbstbestimmung auch der zukünftigen Entwicklung des Lebens hat. Ich glaube übrigens, dass das ein Effekt aus Corona ist, der sich massiv verstärken wird. Also wir wissen, dass Verhaltensveränderung, also Beispiel auch aus der Gesundheitsförderung, ja, wenn du Leuten irgendwie einen aktiveren Lebensstil beibringen willst und so weiter, dann gibt es so in den einschlägigen Literaturwerken so, ja, das braucht so 3 Monate und das ist leider, schöne Grüße auch nach draußen, das ist Bullshit, ja, das stimmt nicht. Das dauert vorneweg 11 Monate und dann beginnt es erst. Wenn wir aber jetzt mal gucken, wie lange diese Krise gedauert hat, dann sind wir über 11 Monate. Und das bedeutet, die Leute haben angefangen nachzudenken. Und sie haben genau das, was du eingangs gesagt hast, gemerkt so, oh, es geht auch anders. Ja. Und das war mir gar nicht bewusst, was hier eigentlich so vielleicht auch bei mir zu Hause los ist, wenn ich nicht da bin. Respektive, das ist ganz schön anstrengend, so mit Kindern. um mal nur in eine Richtung zu gehen. Und daraus entsteht auch was, eine kühne These. Ich glaube, daraus steigt der Wert gesunder Arbeit und er verändert sich aber gleichzeitig. Er wird ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Dinge, die ich auch darauf ableite. Also das können Arbeitszeiten sein, die vielleicht keine Arbeitszeiten sind, sondern die nur noch ergebnisorientiert sind. Das kann Remote by Default sein. Ja? Mir doch egal, ob du aus Hawaii, Honolulu oder Hengstenberg arbeitest, ja. Hauptsache, du arbeitest dann. Wir haben in der Move zum Beispiel das Thema, dass wir den Leuten sagen, wir schreiben euch nicht vor, wann ihr denken sollt. Ihr sollt dann denken, wenn ihr denken könnt. Das klappt natürlich auch nur mit Einschränkungen. Es gibt Kundenwünsche und Terminlichkeiten, so ist das. Aber das im Grundsatz hat uns die Krise relativ leicht gemacht, um ehrlich zu sein.
Absolut.
Ich komme an meinen Punkt, aber wenn ich Menschen innerhalb einer Firma mit diesem Denken ausstatte, dann komme ich ja an das Thema Employer Branding und dann komme ich auch an das Thema der der Attraktivität für Top-Kandidaten, die sagen, hey, das ist ein Cultural Fit, da kann ich rein. Mhm. Das heißt, glaubst du eher daran, dass es nicht der Oberbegriff Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung, gesunde Arbeit ist, mhm, sondern die Attribute, die da dahinter stecken, und zwar in allen Bereichen, also Organisation, auf die Menschebene bezogen, mhm, aber vielleicht auch auf Benefits bezogen?
Absolut, definitiv, ganz, ganz relevant. Ich glaube, wir müssen uns stärker modularisieren oder individualisieren. Ich sehe, dass der Mensch zu stark noch als homogenes Wesen gesehen wird. Ich sehe es sehr stark in der Schule meiner Kinder. Mhm. Da gibt es Frontend-Unterricht für alle gleich. Aber wenn man sich die Kinder anguckt, sind die völlig verschieden. Ja. Die Lauten, die Leisen, die ne und so weiter. Also würde ich mir freuen, wenn wir ein bisschen Segmente vielleicht bilden. Wir bilden Klassen nur nach Alter. Aber wir wissen, dass die eigentlich total unterschiedlich sind. Ja. Und genauso, glaube ich, müssen wir mit unseren Arbeitnehmern auch umgehen. New Work wird propagiert und Großraum und keine Ahnung was. Es gibt aber immer noch Leute, die klassisch arbeiten wollen, die klassisch auch besser arbeiten. Also ne, wir tendieren immer von einem Extrem ins andere. Ja. Und ich würde gerne ein HR sehen, was einen Kandidaten wahrnimmt und so ein klares Bild von ihm hat und auch ihm vielleicht sagt, guck mal, wir haben ein paar Module. Ja. Was, wenn du jetzt auswählen könntest und wir sagen nicht, dass wir alles für dich hinkriegen. Was ist es? Mehr Homeoffice, mehr das? Mehr morgens, mehr abends? Ne? Sag doch mal. Und dann speichern wir dein Profil und versuchen, so gut es möglich ist, deiner Funktion dir entgegenzukommen. Oder zumindest Segmente zu bilden. Ja? Ich glaube, dann können wir einen Mitarbeiter extrem gewinnen. Ja? Wenn wir Leute in andere Dinge reinzwängen, sprich Biorhythmus. Ich bin überhaupt kein früher Vogel, ruf mich mal um 7 Uhr an, dann kriegst du nichts raus. 9 Uhr abends geht immer. Ja. So, zwingen die Leute nicht in Schemata rein, wo sie nicht gut sind. Ja. Und deshalb glaube ich auch nicht daran, dass jetzt alle im Homeoffice, nein, es gibt Leute, denen fällt die Decke auf den Kopf im Homeoffice.
Das ist auch bekannt. Ja. Und also ganz, ganz wichtiger Punkt, können wir sagen, so haben wir mal eins zum Rausziehen. Ne? Wenn ich High-Performer suche, wir müssen gleich mal über High-Performer reden, aber wenn ich High-Performer suche, dann wird mein Weg die Individualisierung sein. Das ist übrigens ziemlich paradox, weil das Problem ist, ein Unternehmen, das im Sinne der Wertschöpfungssteigerung, wie auch heute noch und wie Digitalisierung auch getrieben wird, auf Standardisierung setzt und Automatisierung setzt, dem wird es verdammt schwer fallen, Individualität anzubieten.
Absolut.
Die Magie, deswegen musste ich ein bisschen lächeln, als du das gesagt hast, ich unterstreiche das nämlich komplett, kann zum Beispiel darin liegen, wenn ich die Gruppe der Menschen habe, die sehr eigenverantwortlich arbeiten möchten, dass ich ihnen tatsächlich Budgets zur Verfügung stelle. Ja? Also, dass ich sage, du hast ein Raumbudget, du hast ein Mobilitätsbudget, du hast ein Benefitsbudget, ein Bildungsbudget, ein Technikbudget. Also, wenn einer mit einem MacBook arbeiten will, bitte. Ja, solange er nicht versucht, mit der Apple Watch ein Buch zu schreiben, ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Ja? So. Oder einer anderen tollen Fitness-Tracking-Uhr. Wir wollen ja keine falsche Werbung machen. Ja, so, aber nichtsdestotrotz, das Thema High-Performer verändert sich, glaube ich, auch. Und zwar, indem wir ehemalige High-Performer durch die New Work agiles Arbeiten Nummer gegebenenfalls auch ganz schlimm absägen. Mhm. Die können aber trotzdem noch Wertschöpfung erbringen in ihrem Leben.
Das ist es.
Plus die große Frage, wer sind denn die neuen High-Performer? Also wird jemand, der aus Grund von Fachkräftemangel massiv gesucht wird, ist denn nicht durch seine bloße Existenz eigentlich schon ein High-Performer für ein Unternehmen? Also was ist mit den Krankenschwestern, Pflegekräften und Konsorten? Was ist mit Ärzten, hochspezialisierten Ärzten. Was ist mit Ärzten, die nicht immer, teilweise auch zu Unrecht, einem guten Ruf unterlegen haben, Arbeitsmediziner? Bis 2025 werden 6.000 Arbeitsmediziner in Deutschland fehlen. Das ist eine gigantische Menge. Und wenn wir wissen, wie lange ein humanmedizinisches Studium dauert, dann können wir sagen so, ups, zu spät. Müssen wir es anders machen jetzt. Ja, wie kriegen wir das hin? Also, glaubst du, dass die Zug- und Bindungsfaktoren für diese neue Generation High Performer, ändern die sich gerade?
Ja, genau. Da müssen wir erstmal definieren, was ist ein High Performer? Das ist wirklich eine gute Frage. Am Ende des Tages brauchen wir, ne, wir sind jetzt in der EM, ja. Wir sehen immer, kollektiv steht Qualität manchmal. Es sind nicht die einzelnen Spieler, sondern es ist das Kollektiv. Und ich bin Freund von Diversity, aber nicht in dem Sinne, wie es gern verstanden muss. Da muss einer von den Philippinen oder von irgendwie dabei sein und verschiedene Gendertypen, sondern eher, wenn ihr ein hippes Startup seid, dann ist da vielleicht einer, der nicht den coolsten Anzug anhat und nicht die coolste Mode und eine schief sitzende Brille, aber der weiß am meisten für euren Kunden, das ist die Krankenkasse. Und holt den trotzdem rein, obwohl der nicht hippaido ist, ja. Und vielleicht auch nicht sportlich und vielleicht auch einen kleinen Bauchansatz hat, aber ist in seinem Know-how. Und das ist schwer zu vermitteln manchmal, aber das ist Diversity, wie wichtig ist. Und dann ist irgendwo jeder an der Wertschöpfung beteiligt und wichtig und dann in der High Performance des Teams auch wieder. Ne? Wir haben, natürlich sehen wir immer den Ronaldo, ja? Aber der kriegt halt auch seine Pässe. Wir sehen den Lewandowski. Aber wenn da hinten einer das nicht alles wegbügelt, ja, sozusagen der Ronaldo, genau. Sehen wir, ich will jetzt nicht zu tief ins Fußball reingehen, der Lewandowski macht bei Polen keinen Stich, aber bei Bayern schlägt er, aber er hat machen auch die Leute hinten dran. Also das ist es und das finde ich immer sehr schade, dass Leute, ne, der Chefarzt ist im Fokus, ja, aber ohne sein Team macht er gar nichts. Ja. Wenn man mal wie ich und wie viele auch mittlerweile mal in so einem Kreißsaal war, dann weiß man, da ist die Hebamme der Chef und der Chefarzt steht da irgendwo rum, aber die macht den Job. Ja. Und deshalb müssen wir vielleicht diesen Begriff, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so gut ist, der Begriff, weil wir immer den Top-Ausbildung, Vollgas, Arbeit Tag und Nacht, hat einen großen Titel. Das wird ja aufgeweicht, Gott sei Dank. Es ist im Krankenhaus auch noch sehr hierarchisch. Ja. Das ist leider so aus meiner Sicht. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, Corona hat gezeigt, dass diese Hierarchie, ich bin der Boss und du bist da und ich sag dir, was du tust. Ich glaube, das ist vorbei.
Ja, ich glaube auch, natürlich überall dort, wo besondere Sicherheits- und Risikovorkehrungen herrschen, wird es immer ein sehr stark aufgabenorientiertes Arbeiten sein. Aber auch Aufgabenorientierung muss nicht heißen, Chancenungerechtigkeit, das ist für mich so eine Ableitung übrigens bei Diversity, also ja, nicht Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit zu bieten. Und für uns ist so ein Triebfaktor übrigens auch, wenn wir HR-Abteilungen im Moment auch relativ viel C-Level, also Geschäftsführung etc. in ihrer Ausrichtung von ihren Personalstrategien mitberaten und begleiten, dann geht es in der Masse eigentlich darum zu sagen, wir brauchen Leute, die wirklich engagiert und committed sind. Weil die Kompetenzen, die wir benötigen, die können die lernen, wenn sie engagiert sind. Und dieses Engagement-Level nach oben zu treiben, das wird, glaube ich, das wird die nächste große Reise letzten Endes werden. Und da ist Gesundheit auch nur ein kleines Instrument. Ne? Da geht es auch um ganz andere Dinge.
Aber Gesundheit ist ja, das kennen wir von uns allen, wenn wir was tun, wo wir zufrieden sind mit dem, was wir tun, hat ja eine wahnsinnige Auswirkung auf unsere Gesundheit. Auch wenn wir abends denken, hat Spaß gemacht, wir haben was geleistet. Deshalb bin ich ein extremer Freund von Empowerment. Du hast auch gesagt, mit Budgets arbeiten. Es gibt ein schönes Beispiel, das kennen ganz viele. Es gibt eine Hotelkette, die jedem Mitarbeiter, sogar Housekeeping, 200 Euro dürfen die entscheiden am Gast. Sofort. Also kommt ein Gast, Housekeeping, sagt, was ist los? Sagt die, kriegst du von mir kostfrei. Darf die. Die muss nicht nochmal Rezeption, den Abteilungsleiter, Manager of Duty, Bullshit. So. Und das finde ich super. Und ich glaube auch im Gesundheitswesen, aber überall, ja, empower die Leute, Entscheidungen zu treffen. Wenn man mal in UK war, die Diabetes Nurse, die darf einfach viel. Deshalb fühlt die sich wohl, die ist nah am Patienten, die darf auch mal einen Zugang. In Deutschland, wir halten die Leute klein, da muss immer der Arzt, der Chefarzt kommen. Gib den Leuten mehr Aufgabe und mehr Handlungsfreiheit und mehr Verantwortung. Ich glaube, dann wissen sie auch, was sie tun. Die Leute sind ja meistens gut. Ja? Und die Leute wollen halt einfach auch ein bisschen Verantwortung und Gestaltungsspielraum haben. Ich glaube, das wird wichtiger. Und ich glaube, High Performer dann in meiner Definition sind Menschen, die Dinge auch immer wieder hinterfragen. Ja, also ich glaube, immer wieder hinterfragen, machen wir das richtig? Wie verändert sich die Welt verändert sich ja rasant. Ja. Durch Technologie, ganz klar. Aber auch die Menschen denken anders, gucken anders. Und ich glaube, High-Performer, sowohl Unternehmen als auch Führungskräfte, sind die, die im Erfolgsfall sagen, wir müssen es anders machen, wir müssen uns anders aufstellen und genau die ganze Wertschöpfungskette sehen und Wertschätzung auf allen Ebenen entgegenbringen. Ja? Wenn wir die Wasserträger nicht haben, machen die großen Kapos, die da oben auf der Bühne stehen, auch nichts.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und würde für mich aber eigentlich auch darin münden, kein Mensch kommt zu einem Unternehmen und ist ein High Performer. Erst diese Gemeinschaft in dem Unternehmen, also die idealen Voraussetzungen, machen ihn oder sie letzten Endes zum High Performer, zur High Performerin. Und dann gehört da das Thema Wohlbefinden als Maßeinheit von Gesundheit,
ja,
als das ist der Dünger, ne, der ja somit dazu gehört quasi.
Ja.
Aber es gehören eben auch bestimmte Standardfaktoren dazu, wo schon von vornherein Empowerment mit drin steckt, ja, und wo Employee Experience Journeys, schönes Buzzword eigentlich, ja.
Mega.
Ja, ja. Wie gestalte ich denn wirklich die Reise meiner Mitarbeitenden über lange Jahre? Da einen ganz, ganz entscheidenden Faktor spielen.
Ja,
ja, also super, super spannend. Hast du auch, natürlich ohne Namen zu nennen, aber du hast ja viele Jahre Berufserfahrung, hast du Negativbeispiele? Also wo Unternehmen sich vielleicht sogar durch das Hinzugewinnen von Kandidaten im wahrsten Sinne des Wortes verschlechtert haben, anstatt verbessert haben?
Also ich habe leider mehr Negativbeispiele als Positivbeispiele. Interessanterweise, was wir hier gerade besprechen, das wird dir jeder abnicken, aber guck doch mal, wo wird es wirklich gelebt.
Ja.
Das ist ja mein Punkt. Im Moment sind wir doch noch sehr hierarchisch unterwegs, sehr risikoavers. Ich finde, wir Deutschen sind unfassbar risikoavers.
Mhm.
Also ne, immer, sorry, ich hoffe, ich darf das hier sagen, cover your ass mentality. Also wir sehen das im HR. Wir bringen gerne mal einen schrägen Lebenslauf. So, jetzt sagt die HR-lerin, und das ist eine Kulturthematik im gesamten Unternehmen. Wenn die jetzt sagt, wenn ich jetzt sage, ja, der darf hier rein, da werden die nachher sagen, wenn er nicht performt. Denn du hast doch gesehen, dass der 3 Jahre auf Bali tauchen war, das kann doch nichts werden. So. Dann sagt die, lieber nein oder eher, ne? Also bitte jetzt völlig genderneutral.
Ja.
So. Und das ist schade, ja. Ich habe Top-Lebensläufe, die aber einfach ein bisschen nicht ganz gerade sind, ne? Der hat dann damals seine Mutter gepflegt im Abi, deshalb, ne? Aber er ist ein super Typ, hinten Kurve kommen war super Dame. Das finde ich schade. Das ist das Erste, was ich sehe. Und dann doch wieder, wer kommt im Unternehmen weiter? Leider oft die Lauten, ne? Die Lauten, die Alphas, immer noch die, so, der viel Umsatz macht, ist der Kapo. Unternehmensberatung ist ein schönes Beispiel, wo wir uns auch schon darüber unterhalten haben. Mhm. Wer kommt denn in der Unternehmensberatung hoch? Ne? Am Anfang ist der Schlaue und nachher ist der meist Projekte verkauft. Wenn ich 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen in der Beratung verkaufe, bin ich Partner. Und Partner ist dann dummerweise aber auch gleich Führungskraft. Und es gibt Partner, die können super verkaufen, aber überhaupt nicht führen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Der ist trotzdem Partner und Führungskraft. Also lass uns das Thema Führung nochmal und lass uns auch mehr in Rollen und in Teams denken. Ich glaube, wir müssen mehr in Teams und in Team-Approach. Also es ist das High-Performing-Team und nicht der High-Performer. Ja, und dann müssen wir in Teamrollen denken und da gibt es verschiedene Rollen. Der Laute, der Anschieber, der Leise. Und wenn die als Team auch incentiviert werden vielleicht. Also warum kann ich nicht auch im Krankenhaus statt dem Chefarzt noch einen Bonus zu zahlen sagen, ihr seid die innere 3
mhm.
und wenn ihr, wir fragen Patientenbefragungen, wir machen das, wenn ihr am besten scoret, kriegt ihr als Team einen Megabonus. Das würde eine Motivation auslösen innerhalb des Teams, zu sagen, wir wollen besser sein als die innere 4 oder als die Ortho 3,
ja.
Mega. Weil die auf einmal anfangen, miteinander zu spielen. Und ich glaube, dieser Einzelkämpfer-Approach, der funktioniert nicht mehr. Wir müssen mehr Team-Approach, aber dann als Team mit dem Fahrer, mit dem Hausmeister, mit der Servicekraft. Weil wir wissen alle, wenn die weg sind, das sehen wir jetzt an der Gastronomie, die machen jetzt wieder auf, die haben keine Leute mehr.
Ja.
Das ist das beste Restaurant, wenn die Leute vorne am Frontend nicht hast. Was macht das ohne Pflegekräfte, Krankenhäuser, die defizitär geworden sind, weil sie keine Pflegekräfte haben? Das funktioniert nicht. Der beste Chefarzt.
Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt, übrigens auch ein echtes Plädoyer für, und das ist genau so ein Problem, ja, also das kann ich jetzt nicht mal schnell als Unternehmen wieder aufholen, wenn ich während dieser Zeit nichts für meine Leute getan habe. Und das meint nicht nur die soziale Sicherung, das meint auch Gesundheit, dieses, ich kümmere mich um diesen Menschen, ich habe da ernsthaft Gedanken drum, wie geht's dem eigentlich gerade. Die Quittung, die wird bezahlt. Und der, also der Deckel wird teuer, das ist auch sicher, ja. Viele, übrigens auch unser Zuhörer so aus dem BGM-Bereich, kennen die Zahl vielleicht nicht. Aber wann immer man so mal wissenschaftliche Literatur durchliest, kommt es darauf hinaus. Eine Fluktuation, also der Abgang eines Mitarbeiters, vor allem wenn er auch ein bisschen gedient ist, ja, kostet Minimum ein Dreivierteljahresgehalt, eher ein ganzes, um denjenigen oder diejenige wieder zu ersetzen. Also das ist ein massives finanzielles Problem und ja, na klar, es wird jetzt auf das Ende der Beschränkungen gewartet und dann geht der Jobmarkt auf. Der Fachkräftemangel war nur stumm geschaltet bis jetzt. Der wird jetzt wieder vollkommen. Und ja, hoffentlich gibt es dann die entsprechenden Teamstrukturen letzten Endes. Aber ich glaube auch, und du hattest es gerade gesagt, Unternehmensberatungen sind da ein Thema, würde ich noch mal einmal kurz reintauchen wollen. Denn daraus ist ja auch diese Begrifflichkeit oder das Sinnbild dieser High-Performer letzten Endes entstanden. Ne? Also so 65 Stunden und mehr die Woche, mindestens 4 bis 5 Mal die Woche in ganz Deutschland, Europa, international unterwegs. In der Vielfliegerkarte und zwar in der Farbe, ja, ist wichtig. Genauso wie ein Remover-Köfferchen auch wichtig ist. Und von dort aus geht's durch. Ja? Und also diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Aber ich glaube, es gibt natürlich durchaus noch Reservate, ja, für diese Leute. Die sind ja auch sozialisiert worden irgendwo. Und die Führungskräfte von heute sind gegebenenfalls auch noch von diesen Alpha-Tierchen sozialisiert worden. Hast du einen Tipp? Wie changed man langsam, aber sicher über das Einsetzen neuer Belegschaft ein Unternehmen hin zur Moderne, zur Zukunftsfähigkeit?
Riesenthema und auch schwieriges und herausforderndes Thema. Genau, weil die ganze Mannschaft auch divers ist und verschiedene Anreizsysteme bedarf. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich finde es immer schade, wenn die sagen, ja, da ist ja auch irgendwie so, wir machen auch ein bisschen BGM. Ja, also BGM ist für mich ein Top-Management-Thema. Das durchzieht sich. Also wenn wir eine Strategie machen, müsste immer jemand BGM dabei setzen, weil das ist ein Top-Strategie-Thema und genau in diesem Change muss das mit rein, weil es alles irgendwie covert. Ja. Alles hat irgendwie Auswirkungen auf die betriebliche und dann die persönliche Gesundheit und dieses A und O. Ich habe da auch kein Erfolgsrezept am Ende des Tages. Ich glaube, hart hinterfragen, also alles hinterfragen, immer wieder alles zu hinterfragen, ist ganz wichtig. Und dann natürlich, klar, kommt es natürlich auch auf den Unternehmensziel, Unternehmen-Purpose, was machen wir, wie machen wir. Natürlich ist ein produzierendes Unternehmen ganz anders als eine Dienstleistung. Natürlich ist eine Werbeagentur was anderes als, keine Ahnung was, ein Fleischwursthersteller. Ja. Aber wie du sagst, es sind immer Menschen.
Ich sehe in die Ecke, ne? Schlimmer Fleischwurst
dabei. Mega. Gehen wir gleich noch rüber. Ja, aber prinzipiell glaube ich, sehr offenes Hinterfragen, wir müssen die Hierarchien vergessen. Ja. Ganz ehrlich, wenn du ein guter Typ bist oder eine tolle Frau, ein guter Mensch, die Leute werden dich akzeptieren als Leader. Wir brauchen aber auch Leader. Das ist das Problem, was wir manchmal denken. Wir brauchen trotzdem, also wir dürfen auch Alpha nicht verteufeln. Also wir brauchen auch Leute, die nach vorne gehen, aber die müssen sich. Ne, da bin ich wieder beim Fußball. Das ist natürlich der Stürmer da vorne, der dann oder der Antreiber im Mittelfeld. Den brauchen wir auch. Und der ist auch lauter. Radio Müller, sagen wir immer. Den brauchen wir schon auch. Ja, also interessante Parallele zum Fußball. Wir haben immer gesagt, als Müller und Hummels, wir haben keine Anführer. Das stimmt, wir brauchen Anführer. Das ist aber eine neue Art des Anführers. Der halt nicht mehr sagt, ich bin hier oben, sage, was zu tun ist, sonst schreie ich rum. Aber Anführer brauchen wir immer noch. Also wir brauchen Alpha-Leute, aber die anders Alpha sind als früher. Ja? Die nicht darüber definiert, dass er den dicksten Parkplatz und das Vorzimmerdame und weiß was ich was hat, sondern der sagt, ich bin halt einer, der ein bisschen die Richtung angeht. Den brauchen wir aber auch. Dass du, also auch da wieder nicht von einem Extrem ins andere. Ja? Jetzt nicht alles Basisdemokratie funktioniert das im Unternehmen auch ja, nicht.
Das ist ja. Ausreichend probiert. Ne? Und es ist klar,
dass das nicht endgültig hinhaut. Ich versuche mich mal an so einem kleinen Takeaway. Also ja. Wichtigste Kernaussage, wenn du Top-Kandidaten als Unternehmen haben willst, biete Modularität und Individualität und entscheide dich nicht aufgrund einer Vita für einen Menschen, sondern aufgrund seiner Eignung und zwar seiner individuellen Eignung direkt für dich.
Unsere Passung.
Genau. Ja. Vice versa würde das bedeuten für Kandidaten, es mag cool sein, zu den großen Corporates zu gehen, aber es birgt das Risiko, massiv unerfolgreich und unglücklich und damit auch, sage ich jetzt mal aus der Gesundheitsbrille, langfristig krank zu werden.
Hundertprozentig, unterschreibe ich hundertprozentig und passiert deutlich mehr, als wir denken.
Wäre Tipp 1.
Tipp 2, vielleicht mal für ein Unternehmen. Wie finde ich als Unternehmen die idealen Kandidaten? Also ab einer bestimmten Runde, muss ich persönlich sagen, habe ich auch für mich selber als Unternehmer gelernt, müssen einfach Spezialisten ins Boot. Ich würde ja auch nicht versuchen, die Steuererklärung der Move selber zu machen. Ja? So. Und ich würde auch nicht versuchen, mich selber zu diagnostizieren, sondern ich gehe zu einem Arzt. Das ist klar. Aber kann ein Unternehmen eine gute Vorbereitungsleistung für Profis wie dich machen, damit du den idealen Kandidaten, die ideale Kandidatin findest?
Ja, auf jeden Fall ehrlich sein. Mhm. Ehrlichkeit und ehrlich zu sich selber und auch wissen, was man kann, was man nicht kann. Ja, und da erwischen wir oft das vermutlich normal, aber so ein bisschen Selbstüberschätzung oder Selbstüberbewertung stattfindet und jeder denkt, muss doch eigentlich jeder zu mir wollen, weil das ist mega hier bei uns. Ja, Ehrlichkeit macht mir das Leben deutlich einfacher und so sind wir auch. Wir haben eine klare Meinung und das muss man auch abkönnen, wenn man mit uns arbeitet. Aber Ehrlichkeit ist das A und O und auch mal klar sagen, vieles, was wir nicht können. Und das ist auch gut, das ist ja nicht schlimm. Ja. Aber umso ehrlicher das Unternehmen und umso eher sie uns auch als Sparringspartner verstehen. Ja. Zum Beispiel auch, dass wir mal ein paar Tipps haben und sagen, nee, überleg doch mal, mach doch mal hier die Position. Ganz interessant, wir denken immer in Positionen. Ja, also wir denken, wir haben jetzt eine offene Vakanz, das ist der Leiter Unternehmenssteuerung und Vertragsmanagement und dann steht so ein Ding dahinter, was der alles genau machen soll. Ich auch da wieder, ne, Analogie zum Fußball, ich würde dich gerne und wir beide würden das auch genauso machen, anrufen und sagen, ich habe hier gerade mit jemandem gesprochen, den musst du in dein Team holen und ist mir egal, welche Aufgabe du denen gibst, den da findest du, der passt, der ist super und nimm den, bevor dein Wettbewerber den nimmt. Ja, so, das fehlt mir noch so ein bisschen, dieser Gedankengang, dass wir einfach erstmal sagen müssen, wir müssen Leute, die zu uns passen, die uns weiterbringen, ne, die müssen wir erstmal reinkriegen. Und wenn wir am 3.10. eine Vakanz haben, dann fangen wir an, hektisch zu rufen, rufen mich an und sagen, ja, aber ich habe euch vor 3 Monaten jemanden vorgestellt und da habt ihr gesagt, wir haben aber gerade keine Vakanz. Ja. So, jetzt muss ich auf einmal wieder zaubern. Ja, also das ist so ein bisschen immer dieses, mein Lieblingswitz ist immer, der Kunde denkt, wir hätten da hinten so ein Lager. Und sagt, Kollegin, geh doch mal hinten bei den BCG-Lern, neben den McKinseys, da Unternehmenssteuerung, unten, ja, Hummer 3, ja, so, und, aber Harvard, das genau. Ist noch tiefer, ja, da gehst du so. So ist es, und der Kandidat denkt aber auch, wir hätten die Jobs da, ne? Ja. Ja, am liebsten, ich würde gern Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen, das ist das jetzt. Und alle, ja, denken, hol mal unten mittelständisch, hol mal 3, so. So ist die Welt nicht. Also denk auch langfristig, denk auch mittelfristig. Ja, halte die Leute auch in der Krise. Ganz wichtig jetzt. Ja. Halte deine Leute, wenn es irgendwie finanzierbar ist, halte die Leute jetzt, weil nachher suchst du wieder. Wir kennen das. Abbau, dann wird wieder sofort gesucht. Ja. Also am Ende des Tages können wir immer durchziehen Offenheit und Mut. Mut ist ganz wichtig, sowohl als Unternehmen als auch als Kandidat. Sei mutig, von McKinsey wegzugehen zu einem No-Name-Unternehmen, was alle schmuddelig finden. Beate Use, aber du findest cool. Ja. Und da bist du glücklich. Und dann bin ich auch wieder gesund.
Ist Tipp 3, sei mutig. Finde ich übrigens deswegen so gut, weil ich es jetzt mal aus meinen vielen, vielen Jahren auch schon beraterische Tätigkeit im Bereich Gesundheit, gesunde Arbeit sagen kann. Auch Unternehmen sollten in diesem Bereich mutig sein. Sie sollten auch offen und ehrlich darüber sprechen, was sie tun, was sie nicht tun. Und sie sollten vielleicht auch einfach die Perspektive geben. Sie sollten nicht so tun, ja, wir machen ja schon bla bla bla, sondern sagen, nein, wir wollen das. Ja, aber wir suchen auch den Weg. Vielleicht kannst du uns als Kandidat ja auch helfen. Ja, denn auch da, das ist ja ein deutsches Problem, jeden Morgen um 8 beginnt der Kampf Arbeitnehmer, Arbeitgeber erneut. Das könnte man natürlich daraus rausnehmen. Andreas, es war super spannend, total interessant. Und ich glaube auch, es gibt den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin, die sagt, ja, da würde ich mich doch auch noch mal ein bisschen genauer gerne mit unterhalten. Wenn man dich erreichen will, wie findet man dich? Wie kriegt man dich ans Telefon oder wie kriegt man Kontakt zu dir?
Gerne LinkedIn, Xing. Ja. Sofort anschreiben, antworte ich sofort, gucke ich drauf, finde ich auch ein super Medium. Mhm. Unsere Homepage, huberhumancapital.com auch. Und freitagsabends ab 18 Uhr in Siegburg in der Ewigen Lampe.
Hervorragend. Also Siegburg immer eine Reise wert.
Absolut.
Ja, übrigens gibt es einen ICE-Bahnhof, also für alle, die deshalb klimaneutral fahren möchten.
Ja? Ja.
Gut, vielen, vielen lieben Dank. Es hat total viel Spaß gemacht. An dich jetzt erstmal irgendwie wieder kühlere Tage mal gucken. Ja, wir holen uns jetzt gleich mal ein kühles Wasser. Noch eins.
Absolut, nach dem zweiten Aufruf. Vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Danke, Bastian, für die Chance und immer wieder gern.
Super. Dann in die Runde ein gemeinsames Tschüss. Bleibt uns treu. Viel Spaß. Gib dem Move ein Like bei LinkedIn. Wir hatten es gerade.
So, definitiv.
Und ansonsten
und mutig bleiben.
Genau. Stay negative, wie man im Corona-Slang sagen würde. Das. Tschüss.
Adios.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.